Hallo und herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Gespräch mit Manuel Artuk, aka Honkhase, dazu, was KI denn nun wirklich kann, was es alles nicht kann und wo die Fallen sitzen, in die wir als Gesellschaft besser nicht tappen sollten. Dazu gibt es auch noch einen Wahlhinweis und eine größere Betrachtung von KI durch oder in behördlicher Nutzung. Ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Dann sage ich jetzt einfach herzlich willkommen, Manuel Artuk, AK Honkhase. Und ich fange einfach nochmal von vorne an.
Das kommt in die B-Sides rein, geil.
Nö, das nehmen wir
AK Kackhase. So.
Genau. Nee, das nicht. Hi, Honkhase.
Uhu.
So, für alle, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch gerade mal selber gerne vor.
Mein Name ist Manuel Artuk oder auch Honkhase. Ich beschäftige mich intensiv mit kritischen Infrastrukturen und mit nachhaltiger Digitalisierung. Ich mache digitale Politik, digitale Netzpolitik, Ethik, Datenschutz und all diese Dinge schon seit vielen, 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 vielen Monaten. Und bin unter anderem mit Caroline Krohn Gründer und Sprecher der AG Nachhaltige Digitalisierung. Und insofern freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
Ja, und ich freue mich, dass du dabei bist. Sehr schön. Wir haben uns schon mal unterhalten vor einer ganzen Weile über kritische Infrastrukturen.
Mhm.
Genau, das können wir auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Und heute wollen wir uns mal unterhalten über, was tut diese KI eigentlich? Vielleicht auch dieser Teil, ist das überhaupt nachhaltig? Und muss man davor jetzt wirklich Angst haben oder ist es letztendlich das nächste Schweizer Taschenmesser oder einfach gerade nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Sowohl als auch.
Okay, fertig.
Genau, sehr gut. Nehme ich.
Sehr schön. Ja. Also KI, der ganze Bereich, ist ja jetzt gerade nichts Neues, aber unglaublich am Hochkochen, seit OpenAI Dinge mit Large Language Models tut und das irgendwie auf die Welt losgelassen hat. Wie ist denn das bei dir so angekommen?
Ja, es ist ein Glitzerhype, der irgendwie alle dazu treibt, sich mit KI zu beschäftigen, wegen KI und nicht wegen irgendeiner Zielsetzung. Ist also wieder so eine Technologiehörigkeit, ähnlich wie damals bei alle müssen jetzt über Luca-App reden oder alle müssen über Blockchain reden, jetzt reden alle über KI. Und auch dieser Glitzerhype wird irgendwann eine Ernüchterungsphase haben, wo dieser komische Run auf, alle müssen dringend KI machen, wieder klarkommen im Leben und sich dem nächsten Hype widmen.
Ich bin gespannt, was es dann wird. Wir hatten ja alle gesagt, als Blockchain gerade in war mit, es muss ja nur das nächste Thema kommen, damit die Blockchain dann irgendwann out ist und keiner mehr über Blockchain redet. Jetzt kam dann KI und jetzt war so ein, kann ich diese Blockchain nochmal sehen?
Ja, oh Gott, aber die will ich nur echt nicht mehr sehen. Habe ich ja eher Hoffnung, dass mit KI was Sinnvolles und Nützliches passiert, weil tatsächlich kann man ein paar Dinge damit verbessern. Das habe ich bei Blockchain schlicht noch gar nicht gesehen und bei LookApp auch nicht. Also von daher habe ich noch Hoffnung.
Valider Punkt. Was kann man denn tatsächlich Nützliches mit KI machen? Oder was ist denn überhaupt diese KI, von der alle reden und was ist es nicht? Fangen wir vielleicht mal so rum an.
Naja, KI ist kurz gesagt eigentlich nur ein Stückchen Informatik, klassisch, weil Nullen und Einsen und man hat sich halt der Automatisierung gegeben und versucht sozusagen durch Daten, die man reinfüttert, eine Art ähnliche oder vergleichbare Information rauszuziehen. Ich hatte neulich von Caro, ich weiß gar nicht, wo sie das gehört hatte, aber im Rahmen der AGND, nach AG Nachhaltige Digitalisierung, hatte sie irgendwie gesagt bekommen, eine KI ist im Endeffekt so eine Art Suchmaschine mit ganzen Sätzen. Und das erklärt es eigentlich schon ganz schön, dass man sagt, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine große Suchmaschine, die die Wahrscheinlichkeiten und die Möglichkeiten des Inputs, also all der Daten, die man da zu Trainingszwecken reinliest, dann irgendwie versucht, zu ähnlichen Dingen zu generieren. Genauso wie man eben bei den klassischen Suchmaschinen, Google und Co., die haben halt alle möglichen Seiten und Daten reingepumpt. Und wenn ich halt nach bestimmten Begriffen suche, kriege ich die entsprechenden Suchseiten. Und hier ist es halt mit ganzen Sätzen oder ganzen Bildern, ganzen Videos, weil ich eben beschreibe, was ich haben möchte. Und aus den ganzen Massendaten, die eine KI dann zu Trainingszwecken reingelesen bekommen hat, versucht es dann, einen vergleichbaren Output zu generieren zu denen, die sie eingelesen hat im Endeffekt.
Hm. Und das tut's jetzt schon verlässlich oder wie sieht das aus so? Ich meine, es sprießen momentan diverseste Modelle auf dem Markt. Siehst du da irgendwie einen Trend? Wir hatten ja jetzt, wie gesagt, OpenAI, Large Language Model mit ChatGPT, von dem arbeiten wir oder arbeiten jetzt die meisten eigentlich weg. Was haben wir denn da jetzt eigentlich alles vor uns?
Naja, sehr viel, weil man natürlich deutlich mehr Möglichkeiten hat als nur mit einer reinen Suchmaschine und insofern ist dem Ganzen erstmal keine Grenze gesetzt, wenn man dem auch keine Grenze setzt und tatsächlich versucht, ein Case draus zu bauen. Und bestimmte Cases können durchaus Sinn machen. Nehmen wir ein Beispiel Medizin. Man kann Brustkrebs oder Lungenkrebsoptionen, also die ganzen CT-Bilder nehmen. Und Menschen können nicht immer im frühen Stadion irgendwie diese Varianten erkennen. Eine KI, wenn man sie mit vielen dieser Bilder trainiert hat, kann die Differenz recht gut rausziehen. Salopp gesagt, könnte ich das aber auch mit einem Programm mit Algorithmen realisieren, wenn ich ein Programm baue, was genau diese Erkennungen versucht zu optimieren und sage, hier sind Bilder, wo definitiv jemand keinen Krebs hat, hier sind Bilder, wo jemand definitiv Krebs hat und jetzt versuchen wir die Differenzanalyse zu machen, dann kriegt man das auch hin. Das Problem bei KI ist genau wie bei allen anderen Automatisierungen die Fehlerquote, False Positive und False Positive Rate, also falsch positive und falsch negative Ergebnisse, das ist also Krebs nicht erkennt oder Krebs erkennt, obwohl keiner da ist, was natürlich für die Betroffenen eine sehr interessante und wichtige lebensverändernde Aussage ist, die dann vielleicht einfach falsch war. Und da gibt es halt genauso in der KI wie bei allen anderen Automatismen Limits und Grenzen. Verschiedene andere Optionen von Einsatz der KI ist, dass man eben sozusagen versucht, bei den Juristen alle möglichen Fälle, Präzedenzfälle und Beschlüsse zu analysieren oder diese Akten komplett in eine KI zu speisen und dann zu sagen, könnte damit ein Teil der Antworten oder ein Teil der juristischen Verweise für einen ähnlichen Fall schon rausgesucht werden. Der Anspruch ist natürlich immer, ja, dann ersetzt die KI den Rechtsanwalt. Auch da werden noch viele Monde vergehen, bis wir in diese Nähe kommen. Aber sicherlich kann sich schon mal eine Vorsuche und Voranalyse von Fallbeispielen oder so machen. Im Endeffekt auch da hätte ich eine, ich sage jetzt mal Google vergleichbare oder irgendeine andere Suchmaschine, Datenbank, die juristische Fälle sozusagen analysiert hat oder klassifiziert hat, dann könnte ich auch da die Fälle per Hand raussuchen. Aber klar, Automatisierung ist angenehmer. Hm. Wenn wir ein drittes Beispiel als letztes nehmen, als Kriegswaffe, denn natürlich haben auch die ganzen alten weißen Männer aus der Rüstungsindustrie das Ganze analysiert und gesagt, oh, ist ja schön, können wir viele Milliarden aus den einzelnen Steuergeldern der Länder rausziehen. Und da haben sich beispielsweise die Israelis vorgetan. Die haben eine KI als Target Detection genommen und haben gesagt, naja, mit dieser KI, also vorher haben die, ich weiß nicht, pro Tag irgendwie wenige Hände voll Ziele sozusagen analysiert. Und mit der KI haben sie jetzt das Ganze so weit automatisiert, dass sie sagen, sie können, ich glaube, sie waren bis zu 5000 Ziele pro Tag in ihren Kriegsgefechten da raus klassifizieren. Und wenn man das Verhältnis sieht, meines waren so um die 50 zu 5000 pro Tag, wenn so eine KI das erkennt und eine gewisse Fehlerquote hat, dann reden wir von vielen Unschuldigen pro Tag. Und in der Regel sagen sie eben, sie geben den Schuss frei, weil die KI hat ja quasi recht, ist ja ein Computer und so. Und bei 5000 Stück pro Tag im Verhältnis zu 50 pro Tag kann ich ja auch nicht mehr ausführlichst analysieren und prüfen. Und darauf angesprochen haben eben die Israelis auch gesagt, ja, das ist dann leider so, dass man auch Unschuldige in einem Krieg erwischt und wir befinden uns hier im Krieg und wir, ja, das ist dann leider so. Also das heißt, mit KI wird an der Stelle sogar noch die Verstärkung des, naja, dann haben wir halt ein bisschen Collateral Damage, das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, mit Assange. Ja, das ist dann hier einfach auch noch so. Und so gibt es natürlich viele verschiedene Szenarien, wo eine KI viel tun kann. Aber die Frage ist immer, wie fehlerbehaftet ist es und wie leicht, glaube ich, wollen wir eigentlich diese Technologie als korrekte Aussage, die immer stimmt, nehmen. Und das ist im Moment im Glitzerhype natürlich schwierig zu diskutieren.
Du hast ja jetzt gerade zwei Sachen angesprochen, wo ich gerade mal ein bisschen tiefer nachhaken möchte. Mhm. Das erste ist mal, wir reden alle von KI, künstlicher Intelligenz, und alleine dadurch, wie wir darüber reden, finde ich jetzt, dass wir uns immer selber ein Bein stellen. Ne? Also, weil wir unser Gehirn dafür primen, dadurch, wie wir darüber reden, dass wir es da halt irgendwie mit einem intelligenten Wesen zu tun haben. Wie intelligent ist der Krempel denn?
Gar nicht. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also KI ist nichts anderes als Machine Learning. Wir trainieren eine Maschine mit gewissen Daten. So gut wie die Daten sind, kommt halt der Output raus. Also Garbage in, Garbage out. Ne? Wenn ich alles, was bei Twitter oder X kommuniziert wird, da reinpumpe, dann habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen sehr hohen faschistischen Output-Grad, weil einfach der Input schon so verseucht ist. Wenn ich da allerdings beispielsweise alle Sicherheitslücken reinspeise und die Workarounds, die die Hersteller dazu beschreiben, oder die Lücken, die Patches, wie sie geschlossen werden, dann kann ich daraus vielleicht auch, und das haben schon einige speziell trainierte KIs gemacht, eben die Lücken selbst, also wie könnte ich das ausnutzen, oder was wäre hier ein vergleichbarer Workaround nutzen. Ich kann es also auch wieder fürs Gute und Schlechte nutzen. Aber im Endeffekt hat das mit Intelligenz nichts zu tun. In der Wissenschaft sagt man auch starke und schwache KI. Und wir sehen keine starke KI. Das wäre ja sozusagen auf Augenhöhe eines Menschen kognitives System. Wir sind eher dabei, eine schwache KI, ein Machine Learning zu haben und zu sagen, naja, es gibt ein konkretes Anwendungsproblem. Ich pumpe da ganz viele Daten rein. Und die Hauptfähigkeit dieser KI ist dann sozusagen, daraus eine wahrscheinliche Antwort zu generieren, die am wahrscheinlichsten ist aus dem Input. Und das hat mit Intelligenz nichts zu tun, denn ich komme ja eigentlich immer aufs selbe Ergebnis, wenn ich dieselben Daten reintue. Und das Ergebnis ist nicht, also sowieso nicht fehlerfrei, aber es ist eben auch keine selbst von der KI erdachte, sinnvolle Lösung, sondern das, wo sie sagt, naja, das klang jetzt am sinnvollsten für das, was ich so an Input bekommen habe.
Mm. Da gleich nochmal nachgehakt, ne? Also wenn wir jetzt davon mal ausgehen, das war jetzt gerade vor 2 Wochen oder sowas, hatte ich es gehört, dass Meta, also der Konzern hinter Facebook, Instagram, die versuchen gerade in Amerika Simon & Schuster zu kaufen, also ein großes Verlagshaus, um deren Intellectual Property Katalog, also quasi sämtliche Bücher und alles, was die halt so bei sich eben liegen haben, für deren KI-Training zu verwenden. Mhm. Wenn wir jetzt davon mal ausgehen, okay, wir füttern jetzt alle Bücher der Welt oder zumindest mal alle Bücher bei diesem einen Verlagshaus in so ein Modell halt rein. Was kann denn dann dabei rauskommen?
Immer noch Müll, weil beispielsweise, wenn wir alle Bücher einspeisen, auch das Buch, keine Ahnung, von dem offensichtlich rechtsradikal abgedrifteten Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef, ist es nie falsch, die Wahrheit zu sagen oder so hieß sein Buch. Das würde dann auch eingelesen und all die ganzen anderen rechtsradikalen Dreckshaufen Und die führen eben auch nicht dazu, dass dann tolle Bücher generiert werden. Also es kann sein, dass aus den, was aus den ganzen Büchern rauskommt, ist vielleicht, wenn ich sage, naja, hier sind Groschenromane, generiere mal einen Groschenroman, dann kann es sicherlich ähnliche oder vergleichbare Groschenromane erzeugen, die so im Mittelfeld sind. Die werden nämlich genau die Erwartungen erfüllen, die so ein Groschenroman hat. Denn alle sind ungefähr nach dem gleichen Muster aufgebaut und dann kann ich nach dem gleichen Muster aufgebaut mit hoher Wahrscheinlichkeit recht brauchbar gleiches Mittelmaß erzeugen. Wenn ich aber sage, ich brauche ein Fachbuch und dieses Fachbuch soll ja neue Themen sozusagen ins Buch gießen, Neues kann die KI nur bedingt schaffen. Sie kann ja nur sozusagen Abwandlungen von dem Bestehenden haben. Und das wird dann schwer. Sie kann vielleicht noch die Korrelation von verschiedenen Büchern, die zu dem Umfeld was beigesteuert haben, mit reinpacken. Aber am Ende wird man jemand intelligent aus diesem Fachbereich brauchen und sagen, hier hast du schon mal ein mittelmäßiges Buch und jetzt mach ein schönes draus. An vielen Stellen ist es allerdings so, dass jemand, der sozusagen Fachexpertise hat, zwar eine Vereinfachung gerne entgegennimmt, wenn sie hilfreich ist, aber wenn ich ein ganzes Buch überarbeiten müsste, statt es einfach aus dem Kopf neu hinzuschreiben, ich weiß nicht, ob es bei allen gelingt, dass man dann schneller ist.
Oder
weil, wenn ich die Methodik, genau, wenn ich die Methodik im Kopf habe und es einfach runterschreiben kann, ne, dann ist das ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich sage, eigentlich hatte ich eine Methodik, aber hier steht jetzt, das würde ich umformulieren. Und dann bin ich die ganze Zeit bei der Umformulierung, beim Umändern und nicht bei, ich schreibe es von oben runter. Und das kann eben auch ein Nachteil sein, nicht nur ein Vorteil. Ne?
Und bei, also jetzt fiktionalen Texten, also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann vielleicht tatsächlich auch lange fiktionale Texte generieren kann, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, aber genau, was du gerade halt auch gesagt hast, es kann halt nur das, was es schon gibt, mit einem gewissen Bias in das, was eben vorhanden ist, ja, was eben besonders häufig vorhanden ist, in irgendeiner Art und Weise reproduzieren, aber irgendwie was Spannendes Neues kommt halt dann wahrscheinlich nicht mehr raus.
Naja, man wird halt gucken müssen, was pumpt man rein und welche Fragestellung pumpe ich rein, um vielleicht eine neue Idee zu versuchen, aus den bestehenden Daten und dem bestehenden Bias rauszuziehen, aber dann eben noch Hand anzulegen und zu sagen, jetzt verfeinere ich die. Für solche Automatisierbarkeiten und Vereinfachungen kann man sicherlich eine KI auch unterstützend nutzen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie ein brillantes neues Fachbuch oder eine, keine Ahnung, neue psychologische Studie, wie schlecht wirkt Meta auf uns durch ihre Datenschutzmanipulation rauskommt. Weil sie wird im Endeffekt die bestehenden Datenschutzprobleme von Meta aufgreifen und sagen, naja, das sind die, die wir schon haben. Von daher, ja, das wird, glaube ich, noch eine, wenn es überhaupt gelingt, eine sehr lange Zeit dauern, bis wir in diese Richtung starke KI kommen, die dann auch wirklich selbst sozusagen in Anführungsstrichen denken kann oder Denkmuster Vergleichbares hat, so dass man sagt, da kommt auch wirklich etwas raus, was ja eine Art Intelligenz geschaffen hat, die dem menschlichen Denken ähnlich kommt. Ne?
Was passiert dann eigentlich, wenn wir jetzt sagen, okay, Autor, Autorin XY sagt, okay, ich möchte es mir jetzt leichter machen. Ich habe jetzt hier meine letzten 6, 7 Romane, die lade ich da jetzt einfach mal in dieses ChatGPT oder irgendein anderes Tool halt rein. Ja, und sag, okay, hilf mir mal, Buch Nummer 8 zu schreiben. Was passiert jetzt mit den Texten, die ich da gerade reingeladen habe?
Also wenn du die in so eine öffentliche KI reinlädst, dann sind die erstmal als Trainingsdaten da mit drin und werden für alles andere auch mit genutzt, was da an Anfragen geleistet wird. Das heißt, urheberrechtlich ist das ganz spannend, ob und was man da überhaupt einlesen darf und ob der Output dann eigentlich, wenn man explizit eben auch nachvollziehen kann, dass dieser Teil da drin war, Ob das dann urheberrechtlich alles sauber ist, das wird bestimmt auch nochmal eine spannende Diskussion, denn die ganzen Geldgeier werden da hinterher sein und darauf achten, dass sie daraus irgendwie ihr Geld ziehen. Aber ob das dann wirklich den brillanten achten Teil ableiten kann, stelle ich mal deutlich in Frage, denn es kann ja nur aus den bestehenden 7 Büchern vielleicht eine Zusammenfassung generieren oder zu sagen, das waren jetzt die Teile und ich versuche einen achten Teil, der 1-7 zusammenfügt und enthält. Eine Weiterentwicklung ist ja nur bedingt möglich, weil die Weiterentwicklung wäre ja, keine Ahnung, lad dem Ding Zahlen rein und sag, was kommt nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann würde er sagen, naja, wahrscheinlich 8, 9, 10, weil hat's ja schon an 1000 Ecken in den reingeladenen Daten gegeben, aber ich kann ja nicht sagen, ich habe hier 7 Bücher, wo ein Handlungsstrang und Akteure drin sind und die verändern jetzt ihr Verhalten oder da kommt jemand Neues rein, woher soll die KI das ziehen? Geht ja so gut wie nicht. Und wenn dann vielleicht maximal so, dass man sagt, naja, das hatten wir aber schon bei Teil 2 oder 3 irgendwie so halb. Das kann halt nichts wirklich Neues schaffen. Ne? Hm. Noch nicht.
Du hattest jetzt vorher gerade noch eine zweite Sache angesprochen. Eigentlich dann halt eben im Bereich Kriegsmaschinerie, aber dieses Computer says no oder Computer says yes ist ja ein Ding, wo wir als Menschen sehr gerne drauf reinfallen. So, wenn der Computer das sagt, dann wird das schon stimmen.
Genau.
Das wird jetzt natürlich mit sogenannter KI natürlich auch irgendwie aktuell eher schlimmer als besser. Oder siehst du da noch was anderes?
Na, das wird definitiv schlimmer, denn diese Technologiehörigkeit, ohne eine Technologiefolgenabschätzung zu machen, ist ja unter anderem ein Problem, was wir bei der AGND ausführlich diskutieren und debattieren und eben sagen, das funktioniert nicht. Und auch an der Stelle ist, fand ich zum Beispiel sehr spannend, auf mich ist ein Bundesland zugekommen und hat gesagt, hier, wir wollen eine KI-Strategie bauen. Also erst hieß es, wir wollen KI nutzen und Cybersicherheit machen. Und dann habe ich gesagt, KI, naja gut, Cybersicherheit, dann komme ich halt mit dabei. Und dann haben wir im Vorgespräch über den Workshop gesprochen und es hieß dann, ja, wir wollen halt eine KI-Strategie entwickeln und da kann einer der Outputs eben auch Cybersicherheit sein. Und dann habe ich gesagt, das klingt irgendwie seltsam, wie einer der Outputs soll. Und dann haben wir eine Weile geredet und dann kam raus, ja, wir wollen halt eine KI-Strategie als Bundesland. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber für was? Weil jetzt primäres Ziel war ja nicht Cybersicherheit. Was ist denn euer Ziel? Ja, eine KI-Strategie. Ich sage, nee, das ist das Mittel. Was ist der Zweck? Also euer Mittel ist KI. Ihr wollt dann eine Strategie bauen, aber was ist das Ziel dieser Strategie? Was ist das Ziel, was ihr mit KI erreichen wollt? Ja, wir wollen ja eine KI-Strategie und wir gucken mal, ob als Ziel sowas wie Cybersicherheit und andere Dinge rauskommen und sie sind für den Cybersicherheitsteil dann mit dabei. Ah, ich sage, ja gut, ich kann euch das Ergebnis schon mal nennen, eben am Telefon, da brauchen wir nicht lang einen ganztägigen Workshop machen. Ihr habt's verkackt, weil ihr das Mittel zum Zweck macht. Und KI ist kein also kann man als Selbstzweck machen, aber dann ist halt nicht KI, sondern Kacke. Und insofern auch hier nicht Technologiehörigkeit und Glitzerheit bitte, sondern nachdenken. Ich möchte ein Ziel erreichen und dann überlege ich, mit welchen Mitteln ich es erreichen kann. Vielleicht kommt da KI vor, in der Regel aktuell eher nicht. Aber wenn ich das Mittel zum Zweck mache, habe ich keinen Zweck mehr und das ist zum Selbstzweck mutiert. Und dann beschäftige ich mich mit KI, weil ich KI haben will, um KI zu machen und brauche eine KI-Strategie wegen KI. Wofür mache ich das dann, außer mit der Selbstbeschäftigung? Und das habe ich dann gesagt, okay, ich komme nicht dazu, mach diesen Quatsch alleine, das ist Geldverbrennung. Und natürlich haben sie es gemacht und natürlich haben sie das Geld verbrannt. Und natürlich ist daraus nicht Cybersicherheit gekommen, weil darum ging es ja primär gar nicht. Und diese Art von Technologiehörigkeit oder eben auch Glitzerhype hinterherlaufen, ist halt auch ein schwieriger Teil dessen, wofür will man es eigentlich einsetzen, was soll es bezwecken und warum reagieren dann viele aus der IT-Security-Welt sehr ablehnend, weil sie einfach sagen, ach come on, KI gibt's schon seit, und das ist ja kein neuer Glitzerhype, sondern seit 1950, 60 irgendwann gab es das erste Mal den Begriff Artificial Intelligence in einem Forschungsprojekt. Ist also schon wirklich abgedroschen und sehr lange schon diskutiert worden. Ey, bald haben wir echte Intelligenz so in Computern. Aber erzählen hat irgendwie, naja, noch ein paar Jahre, dann haben wir 100-Jährige. Und auf der anderen Seite haben wir diese Technologiehörigkeit und diesen Schwachsinn, KI zu machen, weil ich KI mache, um KI zu machen. Und dann guckt man sich die Probleme an, die diejenigen haben, die sich damit beschäftigen und denkt, ihr könnt all dieses Geld, könntet ihr echt sinnvoll investieren in tolle Dinge, habt ihr nicht gemacht und verbrätet hier. Und an anderer Stelle fehlt's dann schlicht. Und dann sieht man diejenigen, die, ich sag mal, KI-Forschung machen und, Forschungsmittel eintreiben müssen. Und plötzlich hat irgendein Tool, was vorher schon existiert hat, KI drin und wird dann auf einmal mit Forschungsmitteln gefördert und soll irgendwie erweitert werden oder überhaupt zu Ende entwickelt werden oder so. Und dann denke ich so, das Tool war vorher schon Müll und es wird mit KI nicht besser. Was soll das? Und außer, dass es eben Forschungsgeld abgreifen ist, was de facto eigentlich wieder unsere Steuergelder sind oder unsere Endkonsumerproduktgelder. Das tut halt sehr weh, dass in so einer hohen Frequenz mit so vielen 100 Millionen Euros zu sehen und nicht zu sagen, mach doch, keine Ahnung. Also DAGND propagiert sowas wie, ja, dann mach doch Forschung mit KI, aber dann bitte aus dem Sicherheitsaspekt, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, den ihr unbedingt mit adressieren müsst. Und wie kriegt man denn eine Technologiefolgenabschätzung in der Nachhaltigkeit da rein? Wie kriegt man den Datenschutz und die Datensicherheit da rein? Wie kriegt man den Menschenschutz da rein? Dann könnt ihr das gerne auch erforschen, aber ohne das ist es halt alles Fail by Design und nicht irgendwie eine sinnvolle Forschung. Das geht so nicht.
Eigentlich, also was ich jetzt momentan so beobachte, ist, dass ganz viele eher so ihre Folien oder hier diese PowerPoints, die sie vorher hatten, hier, wo Blockchain drin standen, streichen sie Blockchain durch und schreiben KI rein und das ist letztendlich immer noch derselbe Kram. Schwierig und genau alle Fragen, die du gerade halt aufgeworfen hast und jetzt die vielleicht zur Beantwortung dieser Fragen, wie kriegt man denn da Datenschutz rein? Wie kriegt man denn da Menschenschutz rein? Wie kriegt man denn da Technologiefolgenabschätzung rein?
Na, das wäre der Teil, den man unter anderem erforschen könnte, womit sich aber nicht ganz so viele Leute beschäftigen. Auch mit der Ethikfrage, wie weit geht man in der KI, beschäftigen sich ja manche Leute. Einige tatsächlich und einige ja unter dem Vorwand und sagen halt, naja, wir wollen es doch militärisch nutzen und wie können wir das endlich so zurecht diskutieren, dass wir die Ethik schön geredet haben oder so. Und Konzerne stehen da natürlich auch alle reihenweise hinter und sagen, ja, wir kriegen die Massendaten, die wir da gesammelt haben, teilweise legal, teilweise illegal, dann endlich durch eine KI vielleicht in eine Struktur und können Geld draus machen. Man sagt ja immer, Daten sind das neue Öl. Und dann sage ich immer, ja, und ihr habt ein Data Lake, weil ihr so viele Daten habt und hofft jetzt mit KI endlich Geld draus machen zu können. Also ein Data Lake, wie es schon sagt, ist halt ein Ölsee und er brennt verdammt lange und verdammt lichterloh, wenn er mal zündet. Und das ist auch etwas, was bei den KI-Diskussionen quasi immer zu kurz kommt. Wie viel Massendaten pumpe ich da rein und wie viel de-anonymisierte Daten sind das, selbst wenn sie mal pseudonym oder anonym waren. Weil ich eben, wenn ich so große Datentöpfe in ein Suchmuster und Wahrscheinlichkeitserkennungstool werfe, ja, dann kann ich auch ziemlich viel de-anonymisieren, was vorher einfach anonym war. Und das sind zum Beispiel auch Gefährdungen, die schnell weggewischt werden nach dem Motto, Datenschutz ist Innovationsverhinderung oder so. Dann sage ich ja, die AGND vertritt die Meinung, wenn Datenschutz innovationsverhindernd ist, dann war vielleicht deine Innovation illegal, weil sie ist nicht rechtskonform. Kann man ja nicht sagen, das ist dann Verhinderung von Innovation. Innovation wäre ja, wenn du unter dem Rechtsrahmen was Ordentliches baust und nicht, wenn du unter diesem Rechtsrahmen sagst, naja, wir ignorieren mal den Datenschutz, der übrigens aus dem Grundgesetz stammt. Und wenn wir das tun, dann ist das ein voll geiler Business Case. Dann sage ich, ja gut, dann ignoriere doch einfach, dass Kinderarbeit in Deutschland verboten ist. Dann hast du einen super günstigen Case und machst auf jeden Fall viel Geld. Das ist doch innovativ. Dann gucken mich alle mal an, ja, aber Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, Datenmissbrauchen auch, hallo? Also das ist aber eine Diskussion, die man sehr selten im Zusammenhang mit KI führt leider. Und das überlagert sozusagen von diesem Glitzer-Hype-Gier-Ding. Hm.
Und da ist jetzt dann auch dieses Ding, ne, mit wer dient hier eigentlich gerade wem? Ne? Und eigentlich sollte ja die Technologie, die wir verwenden, dem Menschen dienen. Aber gerade wenn es dann halt auch so um Massendatenerhebung und so weiter geht, da sind wir ja, sorry jetzt für den etwas plakativen Ausdruck, aber da sind wir ja dann doch eher das Klickvieh, das letztendlich nichts anderes tut, als 24/7 irgendwie Daten von sich zu geben. Also irgendwelche Datenpunkte, die dann halt erfasst, ausgewertet und eben dann auch weiterverwertet werden, und zwar zum kommerziellen Wohl anderer Leute. So. Und wo kriegen wir es denn jetzt vielleicht hin? Ich weiß, dieser ganze Hype ist gerade auch ein bisschen, also er steht uns da, oder wir stehen uns mit diesem Hype auch noch selber irgendwie im Weg rum. Aber wie kriegen wir es denn hin, dass wir sagen, okay, jetzt mal Menschenschutz hier und die Technik soll wieder bitte den Menschen dienen und nicht umgekehrt?
Naja, also die Frage des Menschenschutzes und die Frage des Technik soll Menschen dienen, ist ja auch genauso wie KI eine uralt vergammelte Frage, die schon echt durchgespielt ist. Ne?
Seit den Griechen, ja.
Ich habe, genau, seit den Griechen, korrekt, 16. Jahrhundert, Anthropologie und so, ne, Wissenschaft des Menschen und wie sich eigentlich alles um den Menschen zentriert und nicht um die Maschine. Und dann kamen ja so Leute wie Henry Ford und haben Fabrikarbeiterinnen sozusagen das Fabrikfließband um die Arbeiterinnen gebaut. Oder dann gab es so Bügelstationen, wo das Bügeleisen mit der richtigen Feder oben hing, so dass es halt leicht runterzunehmen und zu bügeln ist, aber loslassen und es ist wieder oben, so dass man eben nicht ein schweres Bügeleisen die ganze Zeit sozusagen hin und her schleppen muss. Das ist nichts anderes als Anthropologie. Und dieses Fach habe ich sogar in den 90ern in meinem ersten Studium gehabt. Ich habe Informatik studiert und hatte Anthropologie als Fach. Da ging es darum, wie kann eine EDV-Verarbeitung und Computerzeugs sich um den Menschen optimieren und nicht der Mensch verdreht sich, um sozusagen für den Computer zu funktionieren. Was tut auch Ergonomie in dem Zusammenhang? Und das ist anscheinend in den heutigen Studiengängen komplett verloren gegangen, mehr oder weniger. Die machen jetzt allen möglichen Kram, nur nicht sowas. Und es ist eben auch außerhalb eines Studiums kaum noch, also in der Schule oder in der Ausbildung, gibt's das teilweise gar nicht. Die Bildungspolitik versagt im Kindergarten, die versagt in den Schulen, die versagt in den höheren Schulen und die versagt in den Ausbildungen, und die IHKs machen auch große Rebhuhnaugen und sagen, ja, haben wir nix. Und das ist ein ganz schön heftiges Defizit, was wir da haben, weil einfach diese ganzen Dinge nicht adressiert werden. Wie man das alles unter einen Hut kriegen soll, weiß ich schlicht auch nicht, denn die Glücksritter, die immer wieder versuchen, eine Demokratie zu unterwandern, eine Erlösmaximierung vorzunehmen, eine Profitgier an den Tag zu legen, dass sie sagen, all diese Risiken sind ja bei anderen Leuten und dann ist mir das egal. Die meinen auch, dass Daten, die irgendwo sind, die kann man einfach kopieren und in den Data Lake schmeißen und in eine KI werfen und dann ist das schon hinreichend diffus und dann passt das schon. Nur ihre eigenen Daten möchten sie nicht gerne da reintun. Aber das ist das übliche Problem, was wir mit den Peter Thiels, Elon Musk und den Zuckerbergs dieser Welt irgendwie haben. Die haben eine andere Sicht darauf, eine geldgierige und eine sehr krasse und teilweise sogar faschistische Sicht darauf. Und auch diesen Leuten müssen wir immer wieder Paroli geben und aufzeigen, was für Gefahren eigentlich hinter einem KI-betriebenen Palantir ist, hinter einem KI-getriebenen Meta, hinter KI-getriebenen anderen Lösungen, die ultra gruselige Ergebnisse teilweise produzieren und Leute gefährden oder eben auch eine Demokratie disruptiv behandeln können, weil sie eben ohne Ende Fake News generieren. Und wenn das egal ist, weil das einfach zu toll aussieht, ja, dann kann man das nutzen. Und wir haben ja auch Ich habe vorhin schon Kriegswaffen erwähnt, aber bei der Polizei oder bei den Ermittlungsbehörden ist das Ganze ja auch ein Riesenthema. Zum einen zu der Einsatz von Palantir für die Überwachung von Menschen und allen, die jemals irgendwie in den Polizeidatenbanken waren, ob sie ein Knöllchen gekriegt haben oder ob sie als Zeuge befragt wurden oder Opfer eines Verbrechens wurden, die gucken sich alle Korrelationen über eine KI an und versuchen herauszufinden, wer der Täter war. Aber das ist dann eigentlich eine Rasterfahndung und ein Missbrauch dieser Datensätze, weil wenn ich als Zeuge ausgesagt habe, dann darf ich eigentlich auch nur im Rahmen dieser Zeugenaussage dürfen meine Daten genutzt werden. Und mit so einer Palantir-Lösung gehen gerade alle Bundesländer sehr steil und sagen, oh, das ist alles so toll und wir wollen damit alles herausfinden. Und nutzen wir die Dinge halt irgendwie anders, aber es ist doch fürs Gute. Und dann denke ich, nee, ist es nicht. Also das ist DDR++ und nein, das war nicht gut. Und hier machen wir es noch brutaler und noch schlimmer. Und es wird auch nicht besser. Und auf der anderen Seite diskutieren Polizeien immer wieder und sagen, ja, wir wollen doch Kindesmissbrauch irgendwie aufklären. Und dazu müssen wir, um in so einen Ring reinzukommen, Bilder oder Videos abgeben. Und die erkennen ja inzwischen auch, was alte Kopien sind. Also muss man neues Material da reinspeisen. Und jetzt generieren wir das mit KI, weil wir können da, wir haben ja eine große Kipo-Datenbank, können wir daraus neue KI-erzeugte Bilder und Videos erzeugen und kommen damit in diese Ringe rein und können die dann später nach jahrelangen Ermittlungen hops nehmen. Und dann stellen wir uns als AGND die Frage, wollen wir als Menschheit aus ethischer Sicht sowas zulassen? Wollen wir das, ich meine, die kommen ja nur in diesen Ring rein, wenn sie Kipo-Material erzeugt haben, was so echt aussieht, dass es echt wirkt und damit nicht mehr unterscheidbar ist von einem Fake. Und vielleicht wurde kein Kind tatsächlich damit missbraucht, aber wenn das genauso abnormes Material ist, kann es A, andere Menschen verstören, das zu sehen, ist B, können solche Generatoren Dinge erzeugen, die selbst die widerwärtigsten Perversen irgendwie nicht bisher durchgeführt haben. Und es gibt immer eine Messlatte, die geht höher. Da ist auch keine Grenze in den kaputten Welten von Menschen. Und dieses Material hat ja dann auch Verbreitung, vermeintlich echt zu sein. Und es könnte dann auch durchaus Täterinnen animieren, zu sagen, ach, sowas geht auch, na, dann mache ich das auch oder so. Ne? Und das wird ja dann auch wieder in anderen Ringen verbreitet und gehandelt. Also hilft das, wenn eine Polizeibehörde genau das tut? Auch das ist eine Technologiefolgenabschätzung, wo wir sagen, die muss gemacht werden. Und wir können nicht einfach sagen, yeah, KI ist geil und wir machen hier Glitzerhype und alles ist toll und wir generieren jetzt nur ein paar Bilder. Alle Kipo-Materialbesitzer werden jetzt festgenommen, landen im Knast und dann sind plötzlich alle Kinder im Weltfrieden. So funktioniert's nicht. Wir verstärken damit vielleicht sogar solche Problemstellungen. Aber das kann man so gut wie gar nicht diskutieren, weil die Behörden ständig nach Befugniserweiterung schreien und sagen, oh nein, damit hätten wir Leute fangen können, jetzt haben wir die nicht gefangen und alles ist doof. Man kann überhaupt keinen richtigen Dialog führen und Politikerinnen oder auch die allgemeinen, ich sag mal, Leute, die davon mitkriegen, sagen dann, ja natürlich müssen wir Kipo verhindern, gebt denen alle Befugnisse, die sie haben wollen. Dann sage ich, ja, aber wir können doch nicht ein Täter, der hat ja irgendwie auch noch Rechte, auch wenn sich das eklig anhört, aber wir leben nun mal in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur und dann muss er vor ein Gericht gebracht werden und dann muss das Gericht entscheiden. Aber wir können natürlich auch sagen, wir machen Folter und Waterboarding oder kneifen eben den kleinen Finger ab und sagen, gesteh, wen du noch alles missbraucht hast und sonst kneifen wir dir den Ringfinger ab. Dann fangen die Leute an zu sagen, ja, aber das ist ja Folter und das ist ja irgendwie Verstümmelung, das geht ja irgendwie auch nicht. Wobei manche sagen, das ist das Mindeste, noch mehr machen bitte. Und dann sage ich, ja, aber wir haben doch eine Verfassung und ein Grundgesetz und wir wollten uns demokratisch verhalten und menschlich. Und wenn wir uns selbst entmenschlichen mit sowas, wo ist denn da die Grenze? Ist sehr schwer, weil die meisten Leute sagen, darüber reden wir nicht. Ja, wir müssen Kipo verhindern, Punkt. Egal, so. Das ist dann keine ausgewogene und neutrale Diskussion aller Vor- und Nachteile, sondern naja, diese Behörden schreien immer nach Befugniserweiterung und das Innenministerium mit und dann hast halt das Problem, dass auch in solchen Szenarien eine KI vielleicht eine Lösung sein könnte, aber die Technologiefolgenabschätzungen, die Auswirkungen und was das alles bedeuten kann, bedenkt halt keiner und jo, ist dann irgendwie auch blöd. Hilft ja nicht.
Wobei wir da ja eigentlich auch wieder dasselbe Problem haben, wie wir es halt vorher an anderer Stelle auch schon hatten. Ne? Und wenn wir jetzt einfach mal dieselbe Energie da reinwerfen würden, statt uns jetzt zum Beispiel halt auch Sicherheitslücken einzukaufen für Steuergelder und das nicht an die Herstellerfirmen zu melden, weil unsere schöne Überwachungstechnologie dann einfach nicht mehr funktioniert, ja, und dafür die Welt für alle unsicherer machen für Steuergeld. Ja, das, wenn wir dieselbe Energie da reinwerfen würden, um zu sagen, okay, und jetzt kümmern wir uns mal um Steuerhinterziehung und zwar nicht die 3,50 Euro, die irgendwer vergessen hat, in seine Tabelle einzutragen bei der Umsatzsteuervoranmeldung, sondern tatsächlich auf Konzernniveau, ja, also wo dann einfach mal Milliarden irgendwo abfließen, da wären wir, glaube ich, als Gesellschaft weiter, oder?
Naja, durchaus, aber ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir sagen ja als AGND nachhaltig digitalisieren und darüber nachdenken. Und das würde sogar heißen, dass dein Ansatz gut ist, aber noch nicht weit genug greift. Wenn wir Konzernen und auch so Cum-Ex-Szenarien Raum geben und beispielsweise eben auch leitende Juristen im entsprechenden Bundesamt sozusagen Vorträge geben den ganz Reichen oder den Vermögensverwaltern von Reichen und erklären, wie man Steuerlücken und Defizite in den kommenden Gesetzen nutzen kann, um das Geld immer noch irgendwie so zu halten, dass keine Steuer abzutreten ist. Dann haben wir, wenn wir zur Root Cause Analyse gehen, zur Ursachenanalyse, dann haben wir ja da schon ein Defizit. Und du kannst dann vielleicht versuchen, mit so einer KI Steuerhinterzieher zu finden im großen Stil. Aber warum können die Steuern hinterziehen? Weil es A, solche Menschen in den entsprechenden Gesetzgebungsverfahren gibt und B, diese Lücken sozusagen absichtlich in der Gesetzgebung aufrechtgehalten wird, damit die Reichen ihr Geld auch bei sich behalten und nicht als Steuer abzahlen müssen. Und solange die Politik und die Reichen und Mächtigen genau diese Lücken immer wieder einbauen und das Ganze möglichst kompliziert in Gesetze gießen, damit das nur von hochwertigen, hochoptimierten Anwälten schön gerechnet werden kann, dann behalten die Reichen halt ihr Geld und da kannst du so viel KI draufwerfen, zu versuchen, Steuerhinterzieher zu finden. Die meisten haben es sozusagen dann an der Stelle nicht hinterzogen, sondern Lücken ausgenutzt, wo wir aus dem ursprünglichen Gedanken des Gesetzes und eigentlich der Verteilung sagen würden, ja, das geht ja nicht, aus ethischer und moralischer Sicht ist das absolut schlecht, aber die machen dann noch nicht mal was Illegales, sozusagen. Das haben wir ja bei den wie heißt es so schön, Maskenskandalen erlebt, ne? Das war handfeste Korruption. Die haben Geld gekriegt dafür, dass sie an Ausschreibungen vorbei, weil es gab ja Notstand, irgendwie Millionen bekommen haben, um was zu vermitteln. Und es wurde Schrott geliefert. Und sie konnten nicht die Politikerinnen, die das gemacht haben, hauptsächlich CDU, CSU, danke nochmal an der Stelle, konnten nicht belangt werden, weil die Gesetzgebung für diese PolitikerInnen das nicht wiedergibt. Jetzt hat man da wohl ein paar Gesetze angepasst, dass das nicht mehr ganz so krass geht, weil man gemerkt hat, ne, das marodiert eine Demokratie eben auch ganz schön heftig. Also auch da, ne, eine Folgenabschätzung haben die Leute für sich nicht gemacht, weil die gesagt haben, schreib jetzt 3 SMS und telefoniert 2-mal und krieg 17 Millionen Vermittlungsgebühr, ist doch ein geiler Take. Den haben die dann mitgenommen alle. Was das für Kollateralschäden bedeutet, für die dann eine nicht nutzbare oder schlechte Maske hatten oder die dann sagen, ja, die Reichen oder die Politikerinnen machen sich die Taschen voll und ich glaube einfach gar keinem mehr, weil sie alle irgendwie unter einer Decke stecken. Diese Auswirkungen, die kannst du nicht hochrechnen. Und das wird dir eine KI auch nicht reparieren, wenn sie sagt, ich versuche Steuerhinterzieher zu finden, weil oft genug sind es eben nicht Hinterziehungen, sondern leider Gottes diese sag mal, nicht illegalen Verhaltensformen. Und die kriegen wir eben auch nicht mit einer KI verfolgt. Da muss man schon aus menschlicher und sozialer Sicht miteinander agieren und sagen, was ist eigentlich Menschenschutz, was ist nachhaltig in der Digitalisierung, wie gehen wir damit um, solche Dinge zu automatisieren oder nicht. Aber ich bin bei dir, wenn wir zumindest schon mal ein paar dieser offensichtlichen großen Steuerhinterzieher mit einer KI besser ranrücken könnten. Also für das Forschungsgeld würde ich gerne noch persönlich ein paar Steuereuros dabei steuern. Finde ich gut.
Das genau, also der nächste Schritt oder so wie du es jetzt dann halt auch weiter oder erweitert hast, den Gedanken gehe ich auch total mit. Also ja, total gerne. Vielleicht brauchen wir dann eine KI, die mal auswertet, welche Gesetzeslücken am häufigsten verwendet werden.
Genau, das wäre nicht schlecht. Und dann müssten wir noch eine KI haben, die das neue Gesetz schreibt und das muss durchgewunken werden, wenn es gut ist. Aber das hat ja dann auch Fehler drin, ne? Ist ja fehlertolerant. Klar. Und der alte Bias von den alten Gesetzen ist ja auch drin. Also insofern, ja, haben wir jetzt eigentlich wieder dasselbe Problem wie vorher, ne?
Ja. Also doch, das skandinavische Modell mit, es zahlt einfach jeder, was waren es, 20 oder 25% von allem, was er kriegt, egal ob das jetzt 1.000 Euro, 10.000 oder 1 Million sind, gibt einfach keine Steuerlücken. So, ja.
Ja gut, da werden Leute bestimmt auch nochmal Geld wegoptimieren, aber zumindest ist es fair in dem Sinne, dass jemand, der wenig hat, anteilig auch wenig zahlt, weil es prozentual immer das Gleiche ist. Jemand, der sehr viel hat, eben anteilig sehr viel abdrücken muss, aber immer noch sehr viel besitzt. Das wäre durchaus mal sinnvoll, aber dafür wären ja unsere oberen 10.000 nicht zu haben. Und die sorgen nun mal dafür in der Politik und auch in ihrer Macht und in der Wirtschaft, dass es auf keinen Fall so wird. Ne?
Und genau all solche Entscheidungsfindungen sind halt als Bias in den Algorithmen drin, die wir jetzt halt ganz glitzermäßig KI nennen.
Ja, da habe ich auch noch ein schönes Beispiel, weil es einfach so überspitzt diese Bias adressiert und auch schon einige Jahre her ist. Das Los Angeles Police Department, das LAPD, hatte mal für Predictive Policing eine Erkennungs-KI eingesetzt und gesagt, naja, wir speisen jetzt alles, was beim LAPD so an Vorfällen war, da ein und versuchen vorherzusagen, wo als nächstes Kriminalität passieren wird. Und das LAPD ist halt dafür bekannt, dass es, naja, hochrassistische Strukturen gegen farbige Menschen hat und gegen die vorgeht. Und die KI wurde halt mit all den Fällen, die LAPD so hat, gefüttert, um dann vorherzusagen, wo was passiert. Und die hat dann, naja, wie war es zu erwarten, die Streifen ständig in die Slums und farbigen Viertel geschickt. Und das ist dann so krass ausgeartet durch diesen Bias-Verstärker, dass die halt hochrassistisch sind, dass natürlich immer mehr in die Slums geschickt wurde, da natürlich immer mehr Vorfälle generiert sind und das war dann eine Eigenverstärkung. Das heißt, die KI hat diesen Bias durch sich selbst noch stärker hervorgehoben. Und das so krass in einem so extremen Ausmaß, dass selbst das hochrassistische LAPD gesagt hat, wir schalten das Ding mal ab, das ist zu rassistisch. Also im Endeffekt haben selbst die Rassisten gesagt, das geht in eine falsche Richtung. Das muss man erstmal hinkriegen. Aber das ist genau das Problem, wenn man einen Bias-Verstärker-Effekt hat. Und wenn wir dieses Problem haben, und du hattest ja vorhin so Autoren und Buchschreiber und so erwähnt, wenn wir jetzt mal die, ich sag mal, klassischen Medien nehmen, so News-Portale oder so, und die würden jetzt sozusagen erkennen, so, was war der größte Clickbait, was war der größte Klickansporn, wo mache ich am meisten Kohle und davon möchte ich jetzt, ich möchte die Artikel, die ich von dpa oder sonst wo beziehe oder von anderen umformuliert hier wieder veröffentliche, möglichst mit maximalem Clickbait haben. Das ist mein Business Case und das mag vielleicht hier und da falsch liegen oder ein bisschen fehlerhaft, naja, dann geht das erstmal rum, ich mache meine Klicks, danach kommt eine Schlichtung und ich muss die Gegenstellungnahme machen oder so und verdiene mich aber am Ende eigentlich blöd, weil ich mehr verdiene, als ich ausgebe, dann ist dieser Einzelne in der Medienbranche profitorientiert und erlösmaximierend unterwegs, zerstört aber eigentlich einen demokratischen Anteil der vierten Macht, der vierten Staatsgewalt, Medien, und sagt einfach, naja, der Kollateralschaden ist halt irgendwie da, aber mein Business Case ist größer. Und das kann man so ein bisschen vergleichen mit den ganzen Klimathematiken. Ne? Jeder Konzern für sich sagt, naja, ich ziehe noch ein paar Milliarden raus und sonst würden es ja andere tun, ist mir egal. Ich hole meinen Profit da raus. Und jeder macht so ein bisschen und keiner kann alleine dafür verantwortlich gemacht werden, dass wir einen Klimawandel haben in der extremen Form. Aber am Ende stehen wir alle jetzt vor dem Problem, dass ein Klimawandel stattfindet und wir alle bedroht sind. Und wenn jetzt eben diese Medienmenschen nicht nur Menschen sind, die sagen, ich versuche Clickbait erlösmaximierend zu sein, sondern ich bin jetzt eine News oder ein Reichelt oder ein Tichys Einblick oder was auch immer und möchte sogar mit diesen Reichsbürger rechtsorientierten Denkweisen und mit Falschaussagen so gerade am Rande des Legalen oder wie auch immer agieren, die können das Ding natürlich auch für sich nutzen und all diesen Schwachsinn, den die da generieren, noch schneller, noch stärker, noch heftiger generieren, noch näher an die Grenze, und denen ist salopp gesagt ja völlig egal, wie hoch die False Positive, False Negative Rate ist. Und der Kollateralschaden, den nehmen die auch locker in Kauf und sagen, mir egal. Wir haben da Instrumente, die in Zukunft auch nicht so richtig entspannt aussehen, wenn wir das alles so sozusagen zulassen und zugucken und sagen, oh super, wir haben jetzt KI, alles wird besser.
Mhm. Fußnote, letztes Jahr Folge zu KI und Journalismus mit dem Peter Welchering. Ich tue da mal einen Link in die Shownotes.
Ja, guter Hinweis.
Genau. Aber wo du jetzt gerade halt auch Klima angesprochen hast, ein Argument, was sehr gerne immer vorgebracht wird, ist ja, aber mit der KI, die soll ja demnächst dann das Klima retten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt alle in KI irgendwie investieren, dass die dann halt besonders gut das Klima retten kann.
Ja, aktuell macht sie ja das Gegenteil, denn was wir alles an Rechenleistungen gerade weltweit nutzen, um irgendwie KI-Anfragen zu beantworten, ist abartig. Wenn Google und Co. Suchanfragen sozusagen einen Tropfen an Energie benötigen, dann ist eine KI-Abfrage wirklich ein Tsunami. So. Und das war ja schon bei Blockchain so, dass Blockchain unwahrscheinlich viel Energie frisst und völlig irgendwie auch den Faktor Energie außen vor lässt und alles verbrennt ohne Ende. Das haben wir mit KI noch krasser. KI ist teilweise auf dem Niveau, dass sie mehr Energie verbrauchen als, ich glaube, das Zweifache von ganz Frankreich weltweit. Also das ist ein Energieverbrauch, der ist abartig und der wird gerade massiv steigen, exponentiell, weil alle gerade eben da rein investieren. Was das nochmal fürs Klima macht, KI wird definitiv zum Klima beitragen, aber leider auch in diese Richtung.
Hm. Und wie wahrscheinlich hältst du es, dass es tatsächlich irgendwann ein Modell gibt, das dann rausrechnet und dann uns Menschen sagt, wie wir uns verhalten sollten, damit wir nicht uns demnächst selber ausrotten, plus sämtliche anderen Spezies auf diesem Planeten, abgesehen vielleicht von Bärtierchen?
Also ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, denn es gibt ja schon seit Jahrzehnten Nachweise und Studien, wie man nachhaltig leben könnte, auch wie man nachhaltig Energie erzeugt und verbraucht. Insofern, wenn man das alles da einspeist und tatsächlich auch das wieder zurückgespeist bekommt, dann wird die KI genau das feststellen, was all diese Forscherinnen schon festgestellt haben, nämlich fossile Energien sollte man nicht nutzen. Man sollte Windkraft und Sonstiges nutzen. Und damit werden wir dann auch irgendwie sinnvoll agieren. Und diesen Test in ähnlicher Form hat ja jemand gemacht und hat in alle möglichen größeren KI-Installationen und Variationen sozusagen die Parteiprogramme reingeworfen und gesagt, was ist denn für die Menschheit am ehesten zu empfehlen, was zu wählen ist, um irgendwie noch als Menschheit vorwärts zu kommen. Und das war ziemlich eindeutig, dass so ziemlich alle KI-Varianten gesagt haben, nimm doch mal das, was auf diese grün, nachhaltig und so weiter guckt. Alles, was so Richtung rechtsradikal ging oder auch völlig linksradikal. Radikalismus und Faschismus ist halt immer irgendwie zu viel des Guten, egal in welche Richtung, und damit wird's schlecht. Hat dann festgestellt, naja, im Endeffekt gibt's nur die eine Antwort. Und ja, kann man jetzt weiterhin ignorieren. Man kann natürlich sagen, ja, da gibt's auch eine Fehlerquote, aber eigentlich waren sich alle KIs unterschiedlichste quasi einig. Spricht für sich, glaube ich. Und ich glaube auch, die KIs werden genauso mit diesen Massendaten feststellen, dass es sinnvoll wäre, diesen ganzen Quatsch nicht zu machen. Aber das wussten wir vorher schon. Dafür brauchen wir keine KI. Und so Technologie, glaube ich, sind dann leider die Menschen doch nicht, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir mal nachhaltig agieren und vielleicht nicht die eigene Gier, den eigenen Profit und diesen Machtmissbrauch weiter vorantreiben. Da sind wir leider noch nicht angekommen.
Es wäre ja auch so einfach, einfach mal auf die ExpertInnen zu hören, die wir schon haben, die aber selbsttätig leben und atmen können und ein Gehirn haben. Aber hey, wir können auch vorher noch ganz viel Geld verbrennen und fossile Energien verbrennen, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen. Also geht auch.
Genau. Aber das ist eben auch ein Punkt, wenn wir wieder bei was ist KI und was ist menschliches Denken. Menschen sind auch in der Lage, so einen Schwachsinn zu denken oder eben auch sozusagen jedweder geistiger Logik Dinge zu tun, weil eben Gefühle, verschiedene Werte, Gier, Macht und andere verliebt, was auch immer, Hass, all diese Emotionen wirken ja auch in unsere Entscheidungen rein und generieren eben Entscheidungen, die jetzt rein logisch betrachtet von einem maschinellen Lernen, was einfach nur sagt, wir haben hier nicht Bias-Daten und das wäre logisch die Antwort. Ja, keine Ahnung. Du kannst so viel Bias da reinwerfen, wie du willst. Eigentlich kommst du immer dazu, dass fossile Energien nicht nachhaltig sind und wir nachhaltige bräuchten, wenn wir lange überleben wollen, weil das ist nun mal die Logik. Fossile Energien sind endlich, auch wenn das von mir aus 10 Millionen Jahre dauert, aber wenn man einer KI sagt, was ist endlich und was wollen wir haben, naja, dann kommt die auch zum Schluss, ey, dieses nachhaltige Zeug wäre vielleicht sinnvoller, ne? Aber auch da werden diese Menschen ja nicht in diesem Sinne agieren oder wenn sie diese Ergebnisse bekommen, dann auch völlig rational und biasfrei sagen, oh super, wir machen das, sondern sie haben ja den Bias in ihrem Kopf, Macht, Geld, Gier, Liebe, Hass, was auch immer, was sie da antreibt, entgegen der Nachhaltigkeit, entgegen des Menschenschutzes zu agieren und zu sagen, ich will aber. Ne?
Na gut, also wofür ist denn jetzt KI tatsächlich gut?
Na, ich mach mal einen Vergleich. Ne? Vor vielen, vielen Jahren gab es Leute, die haben Security Scans und Pentests gemacht, wo sie einzeln in jedes Datenfeld, wenn man jetzt so einen Web-Pentest gemacht hat, hat sie da sowas wie Name, Vorname, Telefonnummer, Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort, whatever. Dann hat man halt in jedes einzelne Feld, ich sag mal 20, 50, 80 verschiedene JavaScript oder was auch immer, Tags oder SQL-Injections per Hand reingeklöppelt und geguckt, reagiert das, kann ich das System kompromittieren, ist es anfällig dafür, ja oder nein? Und meistens hat man eine Stichprobe genommen oder ein bisschen rumgeguckt, weil es einfach zu viel war, wenn das Ding, keine Ahnung, 50 Eingabefelder hat und ich irgendwie 80 verschiedene Varianten prüfen will. 50 mal 80 ist eine verdammt lange Zahl, an der man rumtippert. Also nimmt man Stichproben. Irgendwann hat man Automatisierung und damit Algorithmen und Automatisierung gehabt, dass man gesagt hat, das Ding versucht jetzt automatisch diese Webseite zu analysieren und zu sagen, wo sind Eingabefelder. Dann hast du so einen ganzen Pool von den Angriffsstrings und das Ding automatisiert dann diesen Ablauf. Die Angriffsstrings musste man noch selbst entwickeln. Irgendwann wurde sozusagen das als Basis reinprogrammiert und gesagt, naja, das sind die Standardstrings, die man so prüft. Und dann kann man das einfach gegen so eine Webseite schmeißen und alle Strings wurden gegen alle Eingabefelder geworfen. Und ja, wenn die Leute ordentlich programmiert haben, aber leider an einer Stelle vergessen haben, einen Tag zu setzen, war dann genau dieses eine Feld manipulierbar. Und das hast du in dieser Stichprobe vielleicht nicht so gut gefunden. Aber eben durch diesen vollständigen Test ist es dann aufgefallen. Das heißt, auch wenn man sowas wie einen Pentest oder einen Security Scan nimmt, der im Endeffekt auch nur eine Stichprobe ist, hat man aber die Stichprobe an manchen Basisfunktionen vollständiger machen können. Und die Stichprobe beschränkt sich dann auf sowas wie, ich teste die Mandantenfähigkeit oder komplexere Angriffe. So. Das ist heutzutage das, was man macht. Das heißt, man hat immer mehr automatisieren können durch Algorithmen und durch Möglichkeiten, eine vollständigere Basisprüfung zu machen. Und man hat mehr Zeit gehabt, Research zu betreiben. Was ist denn on top noch an Angriffsmöglichkeit möglich? Das heißt, man hat schon die Qualität und den Umfang erhöhen können. Aber es gibt immer noch vollautomatische Scans und Pentests, die sind dann von der Qualität genauso, wie sie sind. Sie können halt dieses Mittelmaß erreichen. Wenn man eine richtig schlechte Anwendung hat und auch echt schlechte Entwickler und keine Sicherheitsprozesse, dann wird das Ding ganz viel finden. Aber auch da liegt die Lösung ja nicht in, oh, ich habe ein automatisiertes Tool und das ist total billig und zeigt mir Probleme, sondern auch da müsste ich den Schritt davor gehen und sagen, was ist denn die Ursache? Ah, ich habe keine Sicherheitsprozesse, ich habe keine Softwareentwicklerin, die beigebracht bekommen haben, wie man sicher Software entwickelt. Das heißt, ich muss wieder am Menschen ansetzen und das sicherer machen. Und wenn die sichere Prozesse haben und sichere Entwicklung machen, dann wird so ein mittelmäßiges Tool eben auch nichts mehr finden. Wenn ich aber sage, als Security Scanner oder Pentester schmeiße ich dieses Tool dagegen und sage, naja gut, das hat jetzt nichts gefunden, aber da und da waren ein paar Indikatoren, da müsste ich mal genauer hingucken. Das hier ist false positive, das hier ist false negative. Und jetzt setze ich mal Hirnschmalz dran und mit meiner Expertise gehe ich mit diesen Informationen ran und versuche, eine Lücke zu finden, die etwas komplexer ist. Dann ist das ja eine gute Vereinfachung für einen wissenden Menschen. Aber Bullshit für Ahnungslose. Und genau das ist ungefähr vergleichbar KI. Ja, wenn ich irgendwas da reinwerfe, kriege ich irgendwas raus. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, wenn ich es 1:1 übernehmen würde. Es wird irgendeine Fehlerquote enthalten. Wenn ich aber sage, naja, ich weiß schon sehr genau, was ich die KI fragen will und kriege den Output. Und dann habe ich aber das Know-how, das zu verbessern, anzupassen oder als Basis zu nutzen und zu erweitern. Dann kann es vielleicht auch hilfreich sein und sozusagen sinnlose Zeit nützlich wegautomatisieren. Mhm. Sinnlose Zeit, weil wenn ich die Intelligenz habe, hochkomplexe Angriffe zu fahren, aber leider stupide 80 Standardstrings in 50 Felder kloppen muss, dann ist das halt, naja, nicht unbedingt hirnfördernd. Wenn ich das wegautomatisiere durch ein Tool, Klammer auf, mit oder ohne KI, ist mir Wumpe, Klammer zu, dann habe ich eben diesen Random Crap, der vorher mal Raketentechnik war, aber inzwischen Random Crap ist, einfach wegautomatisiert und kann mich wieder auf hochwertige Fragestellungen konzentrieren. Also insofern kann KI Dinge wegautomatisieren, die banal sind. Und ja, da werden sich sicherlich auch zum Beispiel Arbeitsplätze wegrationalisieren lassen mit. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen und die Leute, die gute Leistung machen, sogar noch anspornen und verbessern. Und insofern glaube ich schon, dass es nicht nur wegrationalisiert, sondern ganz viel auch generiert, wann auch immer das eintritt mit dem Wegrationalisieren und dem Neubekommen von Arbeitsplätzen. Aber wir haben auf jeden Fall dadurch, wenn sowas funktioniert, Wissende, die das wirklich sinnvoll nutzen können und danach erweitern, und die Ahnungslosen werden immer noch ahnungslos sein und denen wird das Geld aus der Tasche gezogen oder die werden so viel ineffiziente KI-Anfragen machen, dass die Welt einfach schneller den Klimawandel zu Ende spielt. Irgendwas in der Richtung.
Ich würde da jetzt gerne noch was aufgreifen, was der Peter Pogathofer auch gesagt hatte in unserem Gespräch, dass die dass wir eigentlich gerade an einer Stelle sind, wo die Maschinen die Kreativität übernehmen und die Menschen eigentlich die stupide Aufgabe, um zu kontrollieren, ob die Maschine da jetzt tatsächlich irgendwie was Sinnvolles rausgegeben hat. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, dass die Maschinen den stupiden Teil nehmen, ne? Also genau das, was du gerade gesagt hast, Sachen wegautomatisieren, die sich gut wegautomatisieren lassen. Und die Menschen sollten eigentlich mehr Zeit und Raum eben bekommen, um selbst wieder kreativ arbeiten zu können. Ja, also jetzt auch so kurzer Blick Richtung Kreativbranche, aber nicht nur. Also Kreativität brauchen wir ja auch in nahezu jedem anderen Job irgendwie. Wie kommt man da jetzt irgendwie vielleicht hin, dass wir da zu so einer besseren Verteilung kommen?
Naja, im Endeffekt würde man Forschungsgelder in diese Richtung investieren müssen. Das ist aber eher Grundlagenforschung und Qualitätssteigerung. Aktuell sehe ich nicht, dass eher sowas besonders viel gefördert wird, sondern eben eher diese Glitzerhype-Themen. Aber vielleicht wird der eine oder andere das machen und vielleicht wird auch aus Open-Source-Varianten sowas entstehen. Und irgendwann wird es auch solche Nutzungen geben, die das einfach verbessern. Und es gibt ja auch genauso in der KI, weil mit allem, was mit IT und Einsen und Nullen zu tun hat, gibt es ja immer einen Dual Use. Also alles, was ich gut benutzen kann, kann ich auch schlecht benutzen und alles, was ich schlecht benutze, kann ich gut benutzen. Das heißt, wenn es Leute gibt, die aus dem schlechten Aspekt sagen, wir speisen alle Sicherheitslücken ein und versuchen Workarounds oder Angriffsmethoden daraus entwickeln zu lassen, jo, können die machen. Können aber die guten TM auch machen und sagen, aha, das Ding generiert mir daraus also in ultraschneller Zeit genau diesen Angriff und jetzt gucke ich mir genau an, wie ich den verteidigen kann oder sag dem Ding sogar, ja, dann bau doch mal eine Verteidigung dagegen auf, welchen Workaround musste ich implementieren, bis der Patch vom Hersteller da ist. Dann kann ich die Intelligenz, die in die Trainingsdaten und in die Auswertung und Analyse dieser Angriffe gegangen ist, auch sozusagen wieder umgekehrt nutzen und sagen, ja, oh, dann verteidige ich mich damit und kriege umso schneller die Antwort, wie ich es absichern muss. Das ist dann wieder das klassische Katz-und-Maus-Spiel, aber so kann ich also auch die KI-Intentionen, die gut gedacht waren, schlecht nutzen und die schlecht gedacht waren, gut nutzen. Das kann auch durchaus ein Teil sein, der da hilft.
Was ja dann auch wieder dafür spricht, dass ich sage jetzt mal sehr, sehr vereinfacht, die Guten und die Bösen dieselben Tools nutzen sollten, einfach um, damit die auf der richtigen Seite einfach halt auch wissen, wogegen sie überhaupt jetzt verteidigen müssten.
Naja, also es gibt ja so Aussagen wie Know your enemy, ne, kenne deinen Feind. Und man muss natürlich immer gucken, wie weit will man das treiben. Ich finde, sowas wie beispielsweise Geheimdienste haben das bis zum Exzess getrieben und da ist die Büchse der Pandora völlig nicht nur aufgegangen, die ist komplett eskaliert, ja, und umgekippt. Aber generell würde ich auch sagen, ja, wenn du dich mit Angriffsmethodiken befasst, dann verstehst du auch Verteidigung und umgekehrt. Aber nur weil jemand supergeil angreifen kann, kann er noch lange nicht supergeil verteidigen und umgekehrt. Da muss man schon gucken, mit welchem Ansatz und mit welcher Disziplin will ich ins Rennen laufen. Und wenn ich also dann höre, das ist ein super krasser Pentester, der kann alle Sicherheitslücken finden, weiß der Kuckuck und steht auf der Bühne und ist der digitale Rockstar und alles cool. Ja, die Leute, die supergeile Defense machen, stehen halt nie auf der Bühne und dieser Typ wird eher selten der ultimativ strukturierte Datenschutz- und Systemhärtungsmensch sein. In seiner Disziplin wird er vielleicht sagen, naja, ich kann jetzt Websysteme hacken, aber kann die nicht, kann vielleicht noch ein bisschen an Websicherheit machen, an strukturierten systemischen Sicherheitsprozess als komplette Ablaufkette, wird er vielleicht Probleme mit haben. Und genauso jemand, der jetzt super geil ist, um Firewalls zu konfigurieren, Logfile-Analysen zu machen, der wird jetzt auch nicht mal eben sagen, ja, weil ich das alles kann, kann ich jetzt super gut Sicherheitslücken finden. Insofern immer die Frage, aus welchem Fokus versuche ich das zu machen, welche Tools nutze ich dafür und wie nutze ich sie und das vielleicht dann für den Menschenschutz oder für den Datenschutz, der am Ende, das ist auch ganz wichtig, Datenschutz machen wir nicht um Daten zu schützen, sondern Datenschutz machen wir, um Daten zu schützen, um die Menschen dahinter zu schützen. Datenschutz ist Menschenschutz, nichts anderes. Mhm. Auch aus dem Aspekt zu betrachten und zu sagen, Wir gucken uns diese Werkzeuge an. Wir gucken uns auch eine KI an. Wir gucken, was könnte man da verbessern? Und diejenigen, die es falsch nutzen oder schlecht nutzen und immer ankommen mit, ist ja Innovationsverhinderung oder so, aufklären, aufklären, aufklären. Es wird nicht besser, weil diese Jammerlappen immer wieder zum 100. Mal diese Leier runterleiern. Da müssen wir halt immer wieder aufklären und sagen, das hat mit Innovation nichts zu tun, wenn du illegale Abläufe konstruierst, weil du eben nicht die Gesetze einhältst, unter anderem DSGVO. Punkt. Hilft halt nichts. Davon wird eine KI nicht schöner und auch nicht legaler. Und das Problem haben wir ja aktuell bei solchen Szenarien wie KI-Einsatz bei der Polizei, ne, Palantir von Peter Thiel. Das ist halt illegal und es gab schon Verfassungsklagen, denen stattgegeben wurde. Es laufen noch welche in Hessen, in Hamburg hat dann erstmal gestoppt. Nordrhein-Westfalen fuchtelt da immer noch wild dran rum, Hessen auch, Bayern will unbedingt, Berlin ist auch total scharf drauf. Also sie gucken jetzt, wie sie irgendwie die Gesetze so drehen und verfuschen, dass sie die Daten, die sie haben, die sie ja nur für diesen Zweck gebunden haben, wie gesagt, was ich vorhin meinte mit, wenn du halt als Zeuge oder als Opfer befragt wurdest, die wollen diese jetzt insgesamt analysieren. Und nein, Opferberichte über, ne, oder Opferstellungnahmen, die berichten und zu Protokoll geben mussten, was ihnen widerfahren ist, möchte ich nicht von einer Palantir-KI, von einem Peter Thiel analysiert haben. Das kann es irgendwie nicht sein. Mhm. Es wird nicht legaler dadurch und so müssen wir immer wieder sagen, welche Tools aus welchem Blickwinkel wollen wir adressieren und wer kann diese Tools aus welchem Blickwinkel auch adressieren. Und auch das ist ja wieder Technologiefolgenabschätzung, zu sagen, was kann denn jemand, der bösgewillt ist, damit tun? Und das muss uns auch bewusst sein. Mhm. Vor allem unter dem Hinblick, dass demnächst Europa und, ich glaube, in 3 Bundesländern Wahlen sind und es könnten Leute an die Macht kommen, die nicht so wohlgesonnen sind. Und wenn die mit diesen Lösungen und mit diesen Möglichkeiten arbeiten, können da ganz andere Ergebnisse rauskommen. Auch das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sowas aufbaut. Staatlich oder eben zur allgemeinen Nutzung.
Mhm. Auch wieder Hashtag Uploadfilter.
Genau.
Die Diskussion ist jetzt 5 Jahre alt und jetzt haben wir halt den Salat. Ja, ja.
Genau.
Ja, ja. Aber damals hieß es, ach Quatsch, wir leben hier in einer Demokratie. Wann sollte das denn hier passieren? Mhm.
Naja.
Genau.
Nichts ist so beständig wie der Wandel.
Ja, richtig. Aber vielleicht so abschließend, weil du gerade bei Gesetzen warst, einmal Ausblick AI Act, also KI-Verordnung. Was sagst du dazu?
Ui. Ja, also versuchen wir es höflich. Ich will ja nicht immer alles irgendwie nur anzünden. Also Schritt 1 ist gemacht. Der ist schon mal gut. Wir haben einen AI Act. Und jetzt bräuchten wir die nächsten 999 Schritte, damit es gut wird oder auch gut bleibt oder wie auch immer. Weil das, was gemacht wurde, ist ein erster Schritt, aber er ist noch zu wenig. Wir brauchen auch beim Einsatz von KI, und das ist eben im AI-Act nicht adressiert worden, sowas wie eine Registrierung von Systemen mit hohem Risiko in einer öffentlichen Datenbank. Wir brauchen sowas wie Folgenabschätzung für die Grundrechte, bevor man solche KI-Systeme mit hohem Risiko einführt. Wir bräuchten sowas wie ein Beschwerderecht, dass die Rechte von Menschen durch KI-Systeme vielleicht verletzt werden und wo wir dann damit strukturiert und ordentlich gegen vorgehen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich könnte jetzt noch eine ganze Folge zum AI-Act und was da noch fehlt, aber auch diese ganze, ja, biometrische Echtzeitanalyse darf nicht sein, aber zeitverzögert schon. So, dann baust du quasi in dein KI-Tool eine Zeitverzögerung um X ab, wo X dann irgendwie legal ist. Und dann hast du halt eine verzögerte Echtzeitanalyse, die dann nicht mehr Echtzeit ist, aber faktisch eigentlich doch alle Daten quasi wie Echtzeit analysiert, nur zeitversetzt. Und dann haben wir doch irgendwie eine Totalüberwachung. All diese Dinge sind im AI-Act nicht so richtig adressiert. Es ist natürlich auch große Teile von Strafverfolgungsbehörden und militärische Nutzung ausgeklammert worden, die man einfach gar nicht adressiert und sagt, nö, die können tun und lassen, was sie wollen. Und ganz oft bei Gesetzen, ob das sowas wie diese Kritis-Gesetzgebung ist, die ich rauf und runter schon mit Stellungnahmen als Sachverständiger im Bundestag und so weiter adressiert habe, oder mit sowas wie aktuell, was kommen wird, die NIS2-Richtlinie oder Kritis-Dach-Gesetz sonst wo. Das Problem sind eigentlich nie die Gesetze selber, die durchaus gute Formulierungen haben, sondern die Ausnahmen und die Ausklammerungsregeln, die sind meistens die Grütze. Und das haben wir eben beim AI-Act auch. Da sind viele Ausnahmen drin, die einfach diesen, wo ich sagen würde, die hätte ich gerne als erstes geregelt gehabt. Ja. Aber ja, also es ist noch Room for Improvement und wenn wir die weiteren Schritte gehen, dann wird es besser. Wenn wir auf der Stelle bleiben, dann wäre schlecht.
Hast du noch etwas, was du auf jeden Fall gerne noch den Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, ich meine, am Ende will ich gar nicht sagen, AI ist grundsätzlich böse und schlecht oder KI, sondern macht euch Gedanken, was eine gute Nutzung ist, was eine Folgenabschätzung ist und was man vielleicht nicht tun möchte und nicht tun sollte. Und klärt eben euer Umfeld auch auf und sorgt dafür, dass wir in einer besseren gemeinsamen Welt irgendwie groß werden. Weil das ist am Ende die Verantwortung und die Pflicht von uns allen. Und wir können zwar weggucken, diese Pflicht nicht wahrnehmen und so tun, als ob die Verantwortung nicht da wäre, aber sie ist faktisch da. Und dann solltet ihr euch mit diesen Fragestellungen auch befassen und sagen, was ist daran gut, was ist daran schlecht? Und dann vielleicht auch einfach mal, total wahnwitzige Idee, die Abgeordneten anschreiben und sagen, liebe Leute, finde ich nicht so gut. Ich bin hier doller einfache Bürgerin und ich möchte mal kundtun, dieses und jenes hätte ich gern. Oder ich finde total toll, was die und die Menschenrechtsvertreter gesagt haben oder der und der offene Brief adressiert hat oder die und die Fragestellung habe ich gelesen. Finde ich total übel. Könnt ihr euch da bitte mit befassen? Und wenn die Politik von genug Leuten diese Aussagen hören, individuell, dann hören die auch zu und sagen, okay, da sind Leute, die haben diese Themen und es werden immer mehr und jetzt müssen wir da was tun, weil wir können das nicht komplett ignorieren. Das ist auch Teil der Demokratie, mitzumachen, mitzuwirken, die Verantwortung wahrzunehmen, Mund aufmachen, wählen gehen und all diese Dinge auch im Kontext KI adressieren und machen und nicht sagen, ist alles doof, ich habe im Internet gelesen, ich habe einen Tweet abgesetzt, ich habe aber auf Mastodon diskutiert, ja, das ist schön, aber teilt doch mal euren Abgeordneten mit, was Phase ist, oder den Bundestag oder Landtag, wendet euch an die Leute, die Adressen sind öffentlich recherchierbar, man kann teilweise direkt über Webinterfaces einen Kommentar hinschreiben, die befassen sich dann schon damit, also tut das, das hilft uns allen.
Dankeschön. Danke, Manuel, das war wieder sehr spannend mit dir.
Ja, dito. Danke.
Ja, ich stelle ja nur doofe Fragen.
Nein, das ist gar nicht wahr. Und es war sehr toll und wieder sehr erhellend. Und du hast ja auch die Themen so ein bisschen eingespeist und auch ein schönes, breites Spektrum mal wieder präsentiert.
Ja, es ist einmal so ein bisschen Überblickswissen für alle, die jetzt zwar irgendwie mitkriegen, dieses AI-Zeug prasselt hier gerade überall rundrum auf uns ein, aber vielleicht jetzt eben sich nicht damit beschäftigt haben, was tut das denn wirklich, außer vielleicht damit, dass man damit eine lustige Geburtstagskarte texten kann oder die halt über irgendwelche Vereinsvertretungen, Interessensvertretungen gehört haben, das nimmt uns jetzt allen den Job weg, aber halt nicht wissen, warum so oder tut's das denn wirklich, ja? Also ich bin ja mein großer Freund von Question the Premise, also einmal die Prämisse hinterfragen, tut es das denn wirklich oder nicht?
Ja? In den meisten Fällen nicht. So.
Ja, eben.
Aber das wäre ja dann wieder eine ausgewogene, langweilige Antwort statt, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und dann reagieren die Leute natürlich wieder emotional eher auf, oh mein Gott, wir werden jetzt alle sterben. Ja,
Genau. Danke dir.
Ja, danke dir. Und bis zum nächsten Mal irgendwann.
Ja, genau, bis zum nächsten Mal.
Ja, das war's auch wieder für heute. Erst einmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass ihr bis hierher noch dran geblieben seid. Feedback könnt ihr am besten als Kommentar zur Folge auf deinerpodcast.net hinterlassen. Ihr findet Manuel und mich aber auch im Fediverse. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und auch heute wieder der Hinweis. Ich habe lange genug erst angestellt in, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet und weiß, warum ich keine Werbung mag. Deshalb ist das hier ein HörerInnen-finanzierter Podcast und ihr könnt dieses Projekt sehr gerne supporten. Schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net/support vorbei. Und Spoiler, ich freue mich ganz besonders über Daueraufträge und Überweisungen. Nächstes Mal gibt es hier ein Gespräch mit Inga Klaas über digitale Bildung und wie das denn jetzt nun um die Digitalisierung in deutschen Schulen tatsächlich so steht, was schon geht, was alles vielleicht auch noch nicht und wie ihre Erfahrungen aus dem deutschen Schulalltag so sind. Ja, und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im The Diner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.